ARD.
Danke, dass ihr den Weltspiegel-Podcast hört. Werdet Teil unserer Community auf Instagram, YouTube, TikTok, in der ARD-Audiothek und verpasst keine Folge mehr. Der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Jede Woche eine knappe halbe Stunde, diesmal mit Philipp Abrisch. Wir sprechen heute über ein Land, über das haben wir, ich glaube, noch nie gesprochen. Dieses Land ist so weit weg, so anders, so unbekannt, so vergessen und manchmal auch sehr gefährlich. Im Weltspiegel-Podcast geht's heute nach Papua-Neuguinea. Als unser Singapur-Korrespondent Florian Barth erwähnte, dass er da hinreisen will, da war klar, da müssen wir unbedingt drüber reden. Papua-Neuguinea, manche, übrigens auch ich, scheitern ja schon dran, es richtig zu schreiben, wenn man es in die Suchmaschine eingeben will. Das ist ein Ort in Ozeanien, der so oft von der Weltgeschichte links liegen gelassen wurde. Aber heute sind wir da und ich glaube, es wird richtig spannend. Florian, sein Co-Autor Lennart Bannholzer und das Team aus unserem Studio in Singapur sind mit einer ziemlich beeindruckenden Weltspiegel-Doku zurückgekommen. Findet ihr in der ARD-Mediathek, heißt Papua-Neuguinea extrem, Hölle oder Paradies? Und darüber wollen wir heute mal reden. Ich glaube, das wird ziemlich spannend, was Florian da alles erlebt hat. Hi Florian.
Hallo Philipp, schöne Grüße aus Singapur.
Warum eigentlich Hölle? Weil man hört immer so viele schlimme Sachen aus Papua-Neuguinea, stimmt's?
Ja genau, also fast alles, was ich gehört habe von dort, ist beunruhigend oder angsteinflößend. Also Raubüberfälle auf Reisende, Entführungen, brutale Gewalt auch gegen Frauen, Krieg zwischen Stämmen und Glaube an Hexerei und böse Geister. Also die Stimmung kann schnell umschlagen, wenn man nicht einheimische Begleiter hat, die das dann auch besprechen können mit den Menschen vor Ort. Und das hatten wir zum Glück, sonst wären wir wahrscheinlich nicht weit gekommen.
Florian, dann erzähl mal, warum wolltet ihr da überhaupt hin?
Ja, also manchmal erscheinen solche Länder ja ganz weit weg, aber wir haben dann doch mehr damit zu tun, als wir denken. Also hast du zum Beispiel heute Morgen schon Kaffee getrunken?
Ja, es steht einer neben mir.
Ja, und die Wahrscheinlichkeit, sage ich dir jetzt, ist nicht gering, dass diese Bohnen aus Papua-Neuguinea kommen. Auch andere Rohstoffe kommen von dort, also Kakao, Mineralien, Kupfer, Öl und Gas. Also vieles, was wir in der westlichen Welt auch brauchen und konsumieren. Deswegen gibt es da durchaus Verbindungen in unserem Alltag auch. Papua-Neuguinea war außerdem deutsche Kolonie und für viele Veränderungen in dem Land in den letzten 200 Jahren hat auch Deutschland eine historische Verantwortung. Und dann war es für uns im Studio Singapur so, dass wir immer wieder was gehört haben aus Papua-Neuguinea. Eben von der Gewalt, von den Raubüberfällen, von Erdrutschen, Naturkatastrophen. Und trotzdem war viele Jahre kein ARD-Korrespondent da. Und wir wollten jetzt wirklich mal wissen, was steckt eigentlich hinter diesem Mythos. Deswegen wollten wir unbedingt dahin.
Papua-Neuguinea, wo liegt das eigentlich? Man muss schon ziemlich lange im Flugzeug sitzen. Von Frankfurt sind es über 20 Stunden gen Osten nach Port Moresby, der Hauptstadt von Papua-Neuguinea, oder PNG, wie viele sagen. PNG liegt im Pazifik, oberhalb von Australien und ist flächenmäßig der drittgrößte Inselstaat der Welt. Papua-Neuguinea ist seit Anfang der 70er Jahre unabhängig, gehört aber zum Commonwealth of Nations. Staatsoberhaupt auf dem Papier ist also der britische König Charles. Ungefähr 10 Millionen Menschen leben auf Papua-Neuguinea. Das Land hat eine Menge Rohstoffe zu bieten, Erdöl, Gas, auch Kupfer, Gold und Nickel. Trotzdem ist Papua-Neuguinea eines der ärmsten Länder in der Region. Das liegt auch an der Geologie des Landes. Die Insel wird durchzogen von einem riesigen, zerklüfteten Gebirge. Dieses schwer zugängliche Hochland ist kaum erschlossen und so hat sich dort auch eine eigene Stammeskultur erhalten. Es gibt fast 1000 Volksgruppen mit eigener Sprache, eigenen Bräuchen und sogar ihrem eigenen Glauben. Port Moresby, du hast das schon erzählt, ist die Hauptstadt, gilt als eine der weltweit am wenigsten bei Raub, Kidnapping, Mord ist Port Moresby bei jedem Ranking fast immer ganz weit vorne. Wie muss ich mir das Leben da vorstellen für junge Leute?
Also für junge Leute ist es so, es gibt zwar keine Schulpflicht, aber wenn es die Möglichkeit gibt, dann schicken die Eltern ihre Kinder schon zur Schule. Und bis zum 16. Lebensjahr können sie da auch hingehen und müssen dafür auch nichts bezahlen. Danach treffen sich die Jugendlichen, jungen Erwachsenen zum Fußballspielen, Volleyballspielen, haben wir häufig gesehen, dass sie draußen auf großen Plätzen gespielt haben. Aber ansonsten war es das auch schon mit den Möglichkeiten, da sich zu treffen oder seine Freizeit zu verbringen und vor allem auch später vielleicht einen Job zu bekommen, eine Ausbildung zu machen.
Gibt auch ziemlich viele Gangs in Port Moresby. Wenn ich da aufwachse, dann ist der Weg in so eine Gang wahrscheinlich recht einfach.
Es ist einfach manchmal einfacher, mit kriminellen Mitteln an Geld zu kommen, als wenn man versucht, mit einem normalen Job sein Leben zu finanzieren. Zumal es eben diese normalen Jobmöglichkeiten oder Unternehmen oder Handwerksbetriebe, die gibt es gar nicht wie bei uns. Und deswegen rutschen einfach viele jüngere Leute auch in die Kriminalität ab.
Ich kann mir vorstellen, da gibt es ja auch jede Menge normale Leute, die vielleicht abends auch gern feiern. Kann man da abends ausgehen? Unsere Kollegin hat sich zum Beispiel gefragt, gibt es da Tinder in Papua-Neuguinea?
Gibt es tatsächlich vereinzelt, also Dating-Apps, aber auch nur in den größeren Städten, also in Port Moresby, Mount Hagen und Lae. Aber größtenteils ist im ganzen Land das Internet viel zu schlecht für sowas. Und außerdem ist das grundsätzlich mit Dating und Verabredungen in Papua-Neuguinea nicht so einfach, weil sich im Land immer noch sehr viel um Traditionen und um Kulturen dreht. Und wenn sich zwei kennenlernen wollen, dann muss da auch immer der kulturelle Hintergrund passen. Also die Stämme müssen sich verstehen und das ganze Dorf redet dann mit, wer mit wem zusammen sein sollte und wer nicht. Und vor allem Gewalt gegen Frauen ist ja auch ein riesengroßes Problem und viele haben dann einfach Angst, dass so ein Treffen über eine Dating-App zustande kommt und dann eskaliert. Deswegen ist das eher die Ausnahme. Ansonsten, man kann da schon ausgehen, in Essen gehen, in Bars und Clubs gehen in Port Moresby, aber das können nur die, die sich leisten können. Und das sind höchstens welche, die Verwandtschaft haben, die in großen Unternehmen arbeitet oder in der Regierung. Und der Großteil der Bevölkerung, der trifft sich abends neben den einfachen Wellblechhütten auf der Straße mit einer Musikbox und ein paar Flaschen Bier.
Ihr wart gar nicht so lange in Port Moresby, sondern ihr seid rausgefahren ins Land, ins Hochland. Und da herrschen nochmal ganz andere Regeln. Das ist das Land der Stämme und der Stammeskultur. Das klingt wahnsinnig spannend für mich. Aber dieser Teil von Papua-Neuguinea, der ist auch nochmal gefährlicher, ne? Wie seid ihr da gereist?
Wir sind in einem Kleinbus gefahren, in einem sogenannten PMV, also ein Public Motor Vehicle. Das ist so eine Art allgemeines Taxi, was auch die Einheimischen benutzen, mit 25 Sitzen. Die warten an bestimmten Haltestellen so lange, bis sie voll sind und dann fahren sie los und die eingestiegen sind, die bezahlen dann dafür. Wir haben zwar keine Einheimischen mitgenommen, aber wir sind auch in so einem PMV gereist, damit wir nicht auffallen. Wir sind ja sowieso schon aufgefallen dadurch, dass wir überhaupt weiße Europäer sind und einfach, sobald wir irgendwo aufgetaucht sind, auch mit unserem Kamera-Equipment da aufgefallen sind. Und deswegen sind wir in so einem Bus gereist und wir hatten dabei einheimische Begleiter, die die Straßen kennen und die vor allem auch die Sprache sprechen, damit die direkt irgendwelchen Ärger oder so regeln konnten, damit die denen direkt erklären konnten, was wir da machen, damit es nicht irgendwelche gefährlichen Situationen gibt.
Komm, dann hören wir mal rein in deinen Film.
Müssen wir uns Sorgen machen wegen Waffen oder Gewalt?
Ja, sollten wir. Wenn wir in eine Straßensperre kommen und die fragen nach Geld, dann sollten wir ihnen was geben. Ja, wenn nicht, dann könnten wir getötet werden oder alle unsere Sachen werden weggenommen.
Okay, we'll be good.
Aber wird schon gut gehen.
Es gibt da viele Schwierigkeiten und viele Gefahren und viele Risiken. Da muss man sich vorher informieren, so was die Gefahren sind und was drohen kann und sich auch entsprechend so verhalten. Aber uns ist zum Glück nichts passiert und wir sind da heile durchgekommen. Und das lag aber vor allem daran, dass wir einheimische Begleiter dabei hatten. Also wenn man als Tourist nach Papua-Neuguinea kommt, dann ist das sehr umständlich und auch teuer und auch nur über einen Anbieter organisiert möglich.
Tja, der Tourismus. Schon merkwürdig. Meistens ist es in den Medien ziemlich still um Papua-Neuguinea. Aber die Chancen sind ziemlich hoch, im Juli oder August mal was zu hören aus diesem Land. Denn dann ist Reisezeit und die wenigen Touristen, die sich nach Papua-Neuguinea verirren, laden dann ihre Stories und Urlaubsvideos hoch. Die meisten von ihnen wollen zum berühmten Goroka-Festival im Hochland von Papua-Neuguinea. Hier treffen sich jedes Jahr im Sommer die Stämme aus dem ganzen Land in ihren farbenfrohen, manchmal auch furchteinflößenden Kostümen. Die Mudmen zum Beispiel mit ihren übergroßen, froschartig aussehenden Lehmmasken, die sind schon ziemlich beeindruckend und beliebte Fotomotive. Wer das erleben will, muss ziemlich tief in die Tasche greifen. Hinkommen ist teuer und meistens wegen der hohen Kriminalitätsrate nur in einer geführten Gruppe möglich. auf eigene Faust durch Papua-Neuguinea zu reisen, ist alles andere als ratsam. Florian, ihr hattet lokale Begleiter dabei und ihr habt ja auch Locals getroffen. Zum Beispiel einen ziemlich beeindruckenden Mann in einem dieser Dörfer, die ihr besucht habt. Er heißt Modiji und ist sowas wie ein Bürgermeister vielleicht von dem Dorf gewesen, richtig? Was ist das für ein Typ?
So eine Art Stammeshäuptling ist Modiji. Es gibt den Huli-Stamm, einen sehr großen Stamm in Papua-Neuguinea. Und er ist so eine Art Respektsperson. Und als ich den zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, der hat sich jetzt für uns verkleidet. Also mit Federschmuck und bemalt. Das Verrückteste ist, er hat so einen langen, 30 Zentimeter langen Stachelschweinstachel durch die Nase. Bauchfrei und Machete im Gürtel und viele kleine Muscheln umgehängt. Also wirklich eine Erscheinung. Und der ist aber einer der wenigen, die zwar aus dem Dschungel kommen, aber schon viel unterwegs waren im Land und auch international gereist sind. Also es gibt einen Filmemacher aus Frankreich, der hat mal eine Dokumentation über ihn gedreht und dann hat er ihn für die Vorführung mit nach Europa genommen und seitdem spricht er vor der UNESCO, bei der EU, war auch schon in Berlin und wirbt dort für den Schutz seiner Heimat und für die Unterstützung von Papua-Neuguinea.
Und er hat euch mitgenommen in sein Dorf und auch in den Urwald.
Das war wirklich eine tolle Abwechslung, weil wir hatten da schon ganz viel Dreck gesehen, ganz viel Armut, so viele Gefahren und immer dieses Risiko und die Anspannung. Und auf einmal stehen wir in einem traumhaften grünen Dschungel, in primärem Regenwald, ganz unberührt und natürlich, mit frischer Luft. Das war ein krasser Kontrast, aber auch wunderschön.
Florian, so ein Dorf im Hochland von Papua-Neuguinea, wie sieht es da eigentlich aus? Wie leben die Menschen dort?
Das sind meistens verschiedene Strohhütten, die auch mit Stroh gedeckt sind. Und diese Strohhütten stehen rund um verschiedene Felder. Die Leute bauen ja meistens ihr eigenes Gemüse und ihr Obst an, also meistens Süßkartoffeln, Zuckerrohr oder Bananen. Und da arbeiten sie den ganzen Tag und ernten diese Produkte und versuchen, die dann auch zu verkaufen. Aber eigentlich produzieren sie die erstmal für ihr eigenes Dorf. Und nur was übrig bleibt, das versuchen sie auf dem Markt zu verkaufen. Und dann ist das Interessante, wenn sie Einnahmen haben vom Markt, dann wird das nicht, dann behält das nicht ein einzelner Bauer, der das da verkauft hat, sondern das wird alles geteilt im Dorf. Und das ist sozusagen die Tradition und die Kultur, dass man das Einkommen teilt. Und rund um diese Felder in den Strohhütten, da wird auch gekocht und gegessen. Meistens ist in der Mitte eines Hauses dann eine kleine Feuerstelle, wo mit einem Holzfeuer eine Glut gemacht wird. Und da drauf stellt man entweder einen Topf zum Wasserkochen oder man legt die Süßkartoffeln zum Beispiel auch einfach in die Glut und isst sie danach so.
Ich habe euren Film ja schon gesehen, Papua-Neuguinea, Extremhölle oder Paradies. Und da gibt es diese wunderschöne Szene, wie euch Modiji in den Wald führt und dann öffnet sich der Blick und ihr steht vor einem wunderschönen Wasserfall. Plötzlich eine ganz andere Welt.
Ja, die meisten Eindrücke, die man in Papua-Neuguinea bekommt, die sind einfach geprägt von dieser Armut und von dieser Rohheit, von diesem ungeschminkten, staubigen und lauten. Und gleichzeitig hat das Land aber so viele unberührte, wunderschöne Ecken. Und wir hatten das Glück, dass wir mit Modiji in den Dschungel gehen konnten. Und der hat uns da gezeigt, was das eigentlich für ein Schatz ist für das ganze Land. Mit so vielen Paradiesvögeln, so vielen Pflanzen, die sie auch für medizinische, traditionelle Zwecke benutzen. Und das war einfach ein toller Kontrast und ein richtig schönes Erlebnis.
Ein Schatz, sagst du, ein Schatz, der aber auch sehr bedroht ist, richtig?
Vor allem, wenn es um Regenwald und Holz geht, dann muss man sich Sorgen machen in Papua-Neuguinea, weil das Land hat eigentlich einen der größten zusammenhängenden Regenwälder der Welt. Aber es wird viel abgeholzt. Also, und das liegt vor allem daran, dass illegal abgeholzt wird. Oft gehören ganze Landstriche einzelnen Besitzern und einzelnen Dörfern und Stämmen. Und die können dann entscheiden, ja, was machen wir jetzt mit dem Holz? Verkaufen wir das oder lassen wir es stehen? Und oft ist es so, die Armut ist so groß und der Druck ist so groß, Geld zu generieren für medizinische Behandlungen oder andere Sachen, die sie sich kaufen wollen, da finde ich es fast verständlich, wenn die sagen, okay, wir fällen jetzt ein paar Bäume, verkaufen das Holz, auch wenn es illegal ist, und können damit unsere Arztbesuche bezahlen und denken erstmal nicht an langfristige Folgen und den Klimawandel. Aber das ist auf jeden Fall langfristig ein großes Problem, weil das nicht richtig kontrolliert wird und immer noch viel abgeholzt wird.
Komm, dann hören wir mal rein in deinen Film.
Der Fluss ist die Grenze zwischen zwei verschiedenen Clans. Auf dieser Seite haben sich die Menschen für die Bäume entschieden. Auf der anderen Seite fällt der Clan die Bäume, weil die Leute das Geld brauchen. Und das ist das große Problem mit dem Holz. Weil alle Geld verdienen wollen, zerstören sie ihren eigenen Wald.
Warum ist es so schwierig, den Wald vor Abholzung zu schützen?
Da frage ich dich mal was zurück. Stell dir vor, du hast eine Frau und zwei Kinder. Deine Frau wird schwer krank. Du hast kein Geld für einen Arzt. Würdest du dann nicht auch deine Bäume verkaufen, um deiner Frau das Krankenhaus zu bezahlen? Da hast du deine Antwort.
Die Armut ist groß, die Menschen müssen Geld verdienen und manche verleitet das dazu, auch kriminell zu werden. Ihr wart im Land unterwegs und aber auch nicht ganz alleine. Ihr hattet Begleiter, unter anderem die Polizei, richtig? Und das ist in eurem Film eine wunderschöne Szene, wie du in deren Auto steigst, nicht verhaftet wirst, sondern mit denen mitfährst, weil sie euch beschützen, richtig?
Am Anfang habe ich gedacht, meine Güte, das ist aber ziemlich unseriös hier. Die machen einen ganz schön verrückten Eindruck, die Polizisten, in ihren kaputten Uniformen, ihren verspiegelten Sonnenbrillen und ihrem bunten Mix aus unterschiedlichen Waffen. Aber am Ende fand ich sie dann doch ganz vertrauenswürdig und bin mitgefahren im Auto. Das Erste, was sie gemacht haben, ist, sie haben an einem Marktstand angehalten und sich mit Betelnüssen eingedeckt. Das ist so eine asiatische natürliche Droge, die so ein bisschen aufputscht und wach macht und das den Speichel blutrot färbt.
Und ist auch nicht so gut für die Zähne, ne?
Also wenn nee, genau, man kriegt auf jeden Fall rote Zähne und muss sich mindestens 3-4 Mal die Zähne putzen, bis das wieder weggeht. Aber sie haben gedacht, wenn sie mit uns unterwegs sind, dann müssten sie nochmal hellwach sein und deswegen bräuchten sie das. Deswegen habe ich da jetzt auch nichts gesagt. Aber die haben uns ein bisschen was davon erzählt, mit was für Problemen sie eigentlich zu kämpfen haben. Und das grundsätzliche Problem ist ja, dass die einzelnen Orte und Dörfer in Papua-Neuguinea so weit weg sind voneinander und so weit verstreut sind. Es gibt im ganzen Land nur 3 große Überlandstraßen und die sind auch nicht miteinander verbunden. Das heißt, wenn man zum Beispiel in der Hauptstadt Port Moresby ist, dann kommt man gar nicht ins Hochland, ohne ein Flugzeug zu nehmen. Und wenn in irgendeinem abgelegenen Dorf irgendwas passiert, da bringt es überhaupt nichts, die Polizei zu rufen. Die würde eh nicht rechtzeitig da sein. Und außerdem gibt es überhaupt nicht die Tradition, dass man sagt, wir haben jetzt hier einen Streit, wir rufen mal die Polizei, wir lösen das lieber unter uns. Und dazu kommt, die Polizei ist so schlecht ausgestattet, der fehlt zum Beispiel Benzin. Und wenn jetzt von Montag bis Donnerstag irgendwas passiert und sie irgendwo hinfahren muss, haben sie mir erzählt, dann ist das kein Problem. Aber wenn dann ab Freitag oder Sonntag ein Notfall ist, dann können sie nicht kommen, weil sie kein Benzin haben. Also das sind so Probleme, die, das kann man sich bei uns gar nicht vorstellen, dass das eine Rolle spielt. Aber das sind Situationen, wo die Polizei dann einfach auch nicht viel ausrichten kann.
Polizei ist weit weg und dann herrschen die Gesetze der Stämme. Und ihr habt einen jungen Mann getroffen, der euch eine ziemlich krasse Story erzählt hat, richtig? Eine Geschichte über die verfehdeten Stämme, über die verfeindeten Stämme in dieser Region.
Es gibt in Papua-Neuguinea ja viele 100 Völker und Volksstämme, 800 Sprachen und Traditionen und Kulturen. Und schon seit Jahrtausenden leben diese Stämme teilweise im Streit. Streit um Land, Streit um Geld, Streit um Frauen und Beziehungen. Und da geht es immer noch sehr viel um Vergeltung, um Kompensation. Teilweise liegen die Streitigkeiten schon 10, 30, 50, 100 Jahre zurück. Keiner kennt mehr den richtigen Grund für die Konflikte. Und da ist eine riesige Wut im Bauch teilweise bei den Leuten. Dann auch gleichzeitig wieder diese Armut und die Perspektivlosigkeit. Und deswegen kann die Polizei da auch nicht helfen. Und so war das auch in diesem Dorf, das wir besucht haben, das immer noch jeden Tag damit rechnet, dass das Nachbardorf sie angreift und sie sich dann wieder verteidigen müssen. Und da gibt es auch regelmäßig Viele Verletzte und viele Tote.
Papua-Neuguinea ist eines der wenigen Länder, von denen man bis heute hört, dass es dort zu Hexenverbrennungen kommt. Richtig?
Viele in Papua-Neuguinea glauben an Zauberei oder an böse Geister. Und da kann es Fälle geben, wo zum Beispiel irgendwas passiert im Dorf. Zum Beispiel mehrere Kinder werden krank oder mehrere Erwachsene werden plötzlich krank. Und das ist irgendwas Unerklärliches und dann wird jemand gesucht, der dafür verantwortlich sein könnte. Und meistens werden willkürlich Frauen beschuldigt. Man hat dann den Eindruck, die Frau sei vom sogenannten Sanguma besessen, also von dem Bösen. Und die Frauen werden dann manchmal so lange gefoltert, vergewaltigt, verletzt und misshandelt bis zum Tod, bis die Dorfgemeinschaft den Eindruck hat, jetzt habe man genug getan, um das Böse zu bekämpfen und zu besiegen. Und das sind wirklich ganz brutale, schlimme Zustände, die kaum geahndet werden. Dazu kommen noch sexuelle Gewalt in der Familie. Also 70% der Frauen sind schon mal Opfer von sexueller Gewalt geworden. 40% der Männer geben sogar zu, eine Frau vergewaltigt zu haben. Insgesamt ist das eine starke, von Männern dominierte Gesellschaft, in der Frauen auch kaum eine Lobby haben und Unterstützung bekommen. Das war wirklich erschütternd zu sehen.
Frauen haben kaum eine Lobby in Papua-Neuguinea. Aber es gibt Menschen, die dagegen ankämpfen wollen, und zwar mit Bildung. Ihr wart auch in einer Schule und ihr habt eine beeindruckende Lehrerin getroffen.
Das war Elli, die Lehrerin an einer Grundschule im Hochland. Und was uns als erstes aufgefallen ist, als wir morgens zur Schule gekommen sind, jedes Kind hatte ein Scheit Feuerholz dabei. Und wir haben gefragt, wofür habt ihr alle das Holz dabei? Die haben alle Feuerholz für die Lehrerin mitgebracht, weil die nahe der Schule lebt und während des Unterrichts keine Zeit hat, Feuerholz suchen zu gehen. Und damit die sich auch abends was zu essen kochen kann auf ihrem Feuer, haben eben die Kinder ihr das Holz mitgebracht. Das fand ich ganz rührend. Grundsätzlich eine sehr große Klasse, also 30 bis 40 Leute. Und wir waren in einer Englischstunde dabei.
Okay, after, very good. Okay, Macmillan?
Before.
Soon? Tomorrow? Those are the examples of what?
Und das war auch ganz faszinierend, weil Elli, die Lehrerin, selber damals zur Schule gegangen ist im Hochland und dann zum Studium in eine größere Stadt gezogen ist, was eine totale Ausnahme ist in Papua-Neuguinea. Und sie ist dann selbst zurückgekehrt ins Dorf, um dort die Kinder zu unterrichten, weil sie sagt, ich möchte, dass die eine große Zukunft haben und dass die es mal besser haben als viele andere hier. Sie hat aber auch gesagt, dass aus einer Klasse vielleicht nur zwei oder drei überhaupt danach was anderes machen. Die meisten bleiben dann nämlich im Dorf und machen Landwirtschaft, bauen Süßkartoffeln an oder Zuckerrohr und profitieren eben nicht davon, dass sie da so einen eigentlich ganz guten Bildungsstart hatten.
Ich bin selbst hier zur Schule gegangen. Dann habe ich das College abgeschlossen und bin zurückgekommen. Ich habe mich dazu entschieden, weil ich das Gefühl habe, dass ich meinen Leuten in meinem Dorf dienen muss. Ich will den Schülerinnen und Schülern helfen, später gute Menschen zu werden. Das ist mein Ziel. Und deshalb verwende ich meine ganze Kraft darauf, sie zu formen, ihnen zu helfen, hier in der Dorfgemeinschaft.
Wenn man die Kinder fragt, was erhoffen sich junge Menschen in Papua, sie kriegen ja vielleicht auch, zumindest in Port Moresby, die Welt auf ihr Smartphone. Was macht das mit denen?
Natürlich haben die ihre Träume und wünschen sich, dass es ihnen besser geht und dass sie mal in eine größere Stadt ziehen können. Gleichzeitig muss man auch sagen, die Traditionen und die Kulturen und die Tradition und diese enge Familienbande, die ist so stark in Papua-Neuguinea, dass es überhaupt keine Diskussion darüber gibt, was man eigentlich mal macht oder gar keine Frage, sondern der Lebensweg ist meistens vorbestimmt, dass man sagt, okay, man ist in einem Dorf groß geworden und man bleibt jetzt auch da und kümmert sich dann um das Wohlergehen des eigenen Stammes und des Dorfes.
Mhm. Und die enge Familienbande, die wird ja auch bewusst geschlossen zwischen zwei Familien, zum Beispiel über Hochzeiten, ne, die richtig ausgehandelt werden. Ihr wart bei so einer Hochzeit ja eingeladen.
Meistens wird, bevor zwei Menschen heiraten, das auch zwischen den beiden Dörfern nochmal geklärt, ob das passt und ob das in Ordnung ist, dass die beiden heiraten. Es ist nämlich so, dass das Dorf des Bräutigams einen Preis bezahlen muss für die Frau aus einem anderen Dorf. Und zwar ist der Hintergrund, dass man sagt, okay, die Frau, die kommt jetzt zu uns ins Dorf und die bekommt vielleicht Kinder und die Kinder gehen vielleicht zur Schule, verdienen vielleicht auch mehr Geld, was ins Dorf zurückfließt. Deswegen müssen wir dem anderen Dorf, das uns die Braut jetzt zur Verfügung stellt, eine Kompensation zahlen. Und das Dorf, das die Braut sozusagen abgibt, das fordert natürlich auch umso mehr, je mehr sie das Gefühl haben, dass diese Braut besonders wertvoll ist. Wir waren zum Beispiel auf einer Hochzeit, da wurden umgerechnet stolze 20.000 Euro bezahlt für die Braut plus Schweine, Hühner, Obst und Gemüse. Und noch auf der Hochzeitszeremonie hat das Dorf der Braut gesagt, ihr habt doch jetzt schon die Braut bekommen und wir haben so und so viel Geld bekommen, aber das reicht noch nicht, das könnte die Mutter des zukünftigen Premierministers sein, die ist viel wertvoller, ihr müsst noch was draufzahlen. Und dann kamen die Leute aus dem Dorf des Bräutigams und haben noch Geldscheine auf den Boden geworfen, um noch quasi ein bisschen draufzulegen. Und das waren wirklich irre Szenen, während die Braut selber daneben gestanden hat und eigentlich nicht viel zu melden hatte. Und das haben wir häufig so erlebt, dass es so ist.
Ist diese Art von Familienbande vielleicht auch deshalb so stark und auch so in Tradition verankert, weil der Staat selbst gescheitert ist oder versagt hat, den Menschen Sicherheit zu bieten, Bildung, soziales Netz?
Also die traditionellen Werte in den Stämmen, und das ist ja der überwiegende Teil in der Gesellschaft, die sind gar nicht auf Wachstum, Erfolg, Geld und Wertvermehrung ausgelegt oder auf unternehmerischen Gewinn, sondern worum es in Papua-Neuguinea immer geht, ist, dass Einkommen in der Gemeinschaft geteilt wird. Das ist das Ziel und das ist das Selbstverständnis, so im Wertekompass der Leute. Und darum ist es total schwierig, in Zeiten, wo sich alles in der Welt verändert, alles im Umbruch ist, so eine Veränderung auch in der Haltung der Leute in Papua-Neuguinea zu schaffen. Die Regierung erreicht die Leute ja teilweise gar nicht. Das kann man sogar buchstäblich verstehen, weil es so weit weg ist und so entfernt alles. Und selbst Maßnahmen wie Sanierung von Dörfern oder Infrastruktur oder Strom, Wasser, das dauert so lange und es gibt unendlich viele verantwortliche Behörden und Verantwortliche. Da ist es total schwierig für eine staatliche Regierung, sowas anzustoßen und wirklich zu verbessern. Und deswegen ist es nach wie vor immer noch sehr traditionell und sehr örtlich und regional geprägt, was sich da abspielt in Papua-Neuguinea.
Ich glaube, ihr wart 2 Wochen in Papua-Neuguinea, richtig? Was ist es denn jetzt? Hölle oder Paradies?
Ja, also natürlich beides ein bisschen. Einerseits hatte ich persönlich das Gefühl, die ganze Zeit beim Reisen diese angespannte Stimmung, dass man die ganze Zeit vorsichtig sein muss, dass irgendwas passiert, dass man nicht richtig aussteigen kann, dass es sehr rustikale Unterkünfte und Essensmöglichkeiten gibt. Und dann zu sehen, wie viel Gewalt es gibt, wie viel Unsicherheit, wie viel Risiko und wie schlecht die medizinische Versorgung ist, das alles, das war schon sehr krass. Und gleichzeitig ist das Land auf eine Weise so ehrlich und so ungefiltert, ganz lebensfroh und bunt und herzlich. Also das fand ich faszinierend. Die Leute machen aus dem ganzen Chaos ein Motto und ganz oft, wenn wieder irgendwas Verrücktes passiert ist, was wir gesehen haben, haben die Leute gesagt, ah, this is PNG, das ist Papua-Neuguinea. Oder expect the unexpected, haben sie oft gesagt. Das ist auch so ein Motto, erwarte das Unerwartete. Und das fand ich total bewundernswert. Also ich habe das Gefühl, da schlummern noch so viele spannende Geschichten und Abenteuer. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin.
Florian Barth war in Papua-Neuguinea. Dank dir, Florian, für deine Eindrücke und dass du deine Erlebnisse so lebhaft mit uns geteilt hast. War spannend.
Sehr gerne. Vielen Dank und schöne Grüße aus Singapur.
Ich war ja selber mal als Koryphäe in Asien, aber ich habe es irgendwie nie nach Papua-Neuguinea geschafft. Es hat sich einfach nicht ergeben und ich habe das schon oft genug bereut. Jetzt habe ich ehrlich gesagt nur noch mehr Interesse, mir das mal anzugucken. Wenn es euch auch so geht und ihr jetzt Lust bekommen habt, noch mehr zu erfahren über Papua-Neuguinea und euch auch ein Bild machen wollt, dann rein in die ARD-Mediathek. Da findet ihr die ganze Doku von Florian Barth und Lennart Barnholzer, Papua-Neuguinea, Extrem, Hölle oder Paradies. Meine Lieblingsstelle ist so eine Szene, wie das Team da durch den Regenwald geht und plötzlich vor einem wunderschönen Wasserfall steht. Ja, also sehr zu empfehlen in der ARD-Mediathek. Und ich habe noch eine Empfehlung für euch. Im ARD-Radio-Feature Im Schatten geht's um Russlands Interessen in Afrika. Um Gold, milliardenschwere Waffengeschäfte und darum, wie sich Russland das Wohlwollen von fragilen Staaten erkauft, um beispielsweise bei den Vereinten Nationen nicht alleine dazustehen. Russland hat mittlerweile mit 43 afrikanischen Staaten sogenannte Sicherheitspartnerschaften und militärische Abkommen geschlossen. Ein Viertel aller neuen Waffenlieferungen nach Afrika stammt aus Russland. Kreml-Söldner sind in vielen afrikanischen Staaten aktiv. Sudan, Zentralafrikanische Republik, Madagaskar, Libyen, Mosambik oder Mali. Welche Interessen verfolgt Putin auf dem afrikanischen Kontinent? Was macht er dort genau? Und geht diese Strategie auf? Darum geht's in dem neuen ARD-Radio-Feature Im Schatten, Russlands Einfluss in Afrika. In der ARD-Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört. Wir packen euch einen Link in die Shownotes. So, das war's jetzt aber wirklich von uns. Wenn ihr auch zu denen gehört, die ein Stück mehr verstehen wollen von der Welt da draußen, dann abonniert uns, folgt uns, liked uns und verpasst keine Folge mehr vom Weltspiegel-Podcast. Darüber freuen sich Nicole Böhlhoff, Udo Schmidt, Philipp Weber und ich, Philipp Abrisch.